Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Angela Merkel kennt unsere Position auch. Wir haben ja mit ihr auch schon gesprochen. Und wollten ihr nochmal erklären, was Evangelikale sind. Und dann hat sie gesagt, das brauchen wir ihr nicht erklären. Das weißt du schon. Evangelikale sind die intensiv Evangelischen.
Bitte, ihr Lieben, packt die Bibeln aus. Wir brauchen keinen Koran zu Hause. Wir brauchen keinen Aufruf zum Mord. Wir brauchen wieder Liebe im Land. Und wir müssen dieses Land wertschätzen. Und wisst ihr was? Wahrscheinlich müssen wir es auch verteidigen. Gott segne euch.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich erschrecke vor der Polarisierung und dass ich mich frage, wie sollen denn diese Lager, die sich so unversöhnlich einander gegenüberstehen, wie sollen die denn zurückfinden zu irgend so etwas wie einem gemeinsamen Selbstverständnis, ohne dass das in bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausartet?
An der Basis mache ich die Beobachtung, dass da herzensgute, liebe Leute ihren letzten Pfennig spenden und Zeit investieren für Flüchtlinge, für den christlich-islamischen Dialog.
Befehlsempfänger Gottes. Ein Feature über evangelikalen Einfluss in Kirche und Politik. Von Michael Weisfeld.
Der Dachverband, zu dem sich die meisten evangelikalen Christen rechnen, heißt Deutsche Evangelische Allianz. Die Allianz hält im August 2018 ihre jährliche Konferenz in Bad Blankenburg in Thüringen ab. Es gibt Gottesdienste, Konzerte, Seminare und Gebetskreise. Das Wetter ist freundlich. Die Stimmung unter den knapp 1700 Besuchern auch.
Die Frommen des 18. und 19. Jahrhunderts verstanden sich als Beter. Menschen, die keinen Lärm machen, sondern die zu Hause in kleinen Konventikeln beten. Sowohl für ihre Pfarrer, ihre Bischöfe, als auch für die damals natürlich noch monarchischen Machthabenden. Als Stille im Lande würden sich eine große Mehrheit bis heute bezeichnen. Wir sind die Leute, die noch eigenhändig in der Bibel lesen und für andere beten.
Andreas Malessa, ein baptistischer, also evangelikaler Pfarrer. Er arbeitet als Prediger und Referent in evangelikalen und nicht-evangelikalen Gemeinden sowie als Journalist und Buchautor zu theologischen Themen.
Der Nachwuchs der evangelikalen Gemeinden rekrutiert sich aus den eigenen Familien. Vielleicht sind es nur 1 Million, aber so viel muss man rechnen. Die Vielfalt ist sehr groß. Sie haben von einer sehr enthusiastischen Frömmigkeit bis hin zu Baptisten, die es mit Martin Luther King und Jimmy Carter halten, also eine eher sozialpolitisch engagierte liberale Theologie, haben sie alles.
Neben ihren Kirchen betreiben sie Vereine wie den Christlichen Verein Junger Menschen, CVJM, zudem Radio- und Fernsehkanäle, Zeitschriften. Sogar Hochschulen und die Heilsarmee rechnen sich dazu. Die meisten Evangelikalen gehören zu den evangelischen Landeskirchen. Eine Minderheit betet in Freikirchen.
Ich habe diese Predigt überschrieben an Gideon, die Reinigung von den fremden Göttern lernen.
Olaf Latzel, Pastor der St. Martini-Kirche in Bremen, ist keiner von den Stillen im Lande. Die Gemeinde ist evangelikal, gehört aber zur evangelischen Landeskirche. Das alte große Gotteshaus steht dicht am Weserufer und ist, wie oft an den Sonntagen, sehr gut gefüllt.
Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Keine anderen Götter zu haben. Vor allem anderen, was da kommt. Das ist das A und O. Der Nachfolger unseres Herrn. Und wehe, das sagt die Bibel, wenn neben diesen einen andere Götter und Götzen gestellt werden.
Latzel predigt heute über einen Text aus dem Alten Testament. Gideon zerstört im Haus seines Vaters die Standbilder konkurrierender Götter.
Oft erlebe ich das, dass mich Eltern fragen, ja, meine Tochter, die hat jetzt einen Muslim, muss ich denn da auch mitmachen, wenn die uns einladen, nicht zu ihrem Zuckerfest und all diesem Blödsinn? Nein, da müssen wir ganz sauber bleiben. Wie hier Gideon, Schnitte, und ich sage das ganz bewusst, der Name Gideon heißt Hacker, Hacker. Ja? Gott sagt, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen. Einmal ist in unserer Gesellschaft etwas losgetreten worden, wo uns erzählt wird, nicht? Wir haben ja alle einen Gott, die Muslime, die Juden und die Christen. Und ihr könnt doch zusammen. Da beten dann eben der Pfarrer und der Imam und der Katholik alle zusammen halt nicht zu vermeintlich dem einen Gott. Das ist Sünde und das darf nicht sein. Davon müssen wir uns reinigen halt nicht. Denken Sie nicht, der Latzel, und ich weiß genau, was wieder kommt nach dieser Predigt, das ist ein Scharfmacher, das ist ein Hetzer. Ich sage nur, was in der Bibel steht.
Bremer Pastoren versammeln sich 2 Wochen später zu einer Kundgebung gegen Latzels Predigt auf den Domtreppen. Ihr Motto? Wir leben Vielfalt. Die Bremer Landeskirche, Latzels Arbeitgeber, distanziert sich ebenfalls. Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamts der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Die bremische Kirche hat ja sehr deutlich gesagt, wo da die Grenze ist.
Müsste man nicht unterbinden, dass er so weitermacht?
Ja, das war ja auch die Frage disziplinarischer Maßnahmen. Das ist dann immer so ein bisschen, wir schaffen jetzt einen Märtyrer und so. Ich fand das ganz klug, wie die das gemacht haben. Inhaltlich sehr deutlich. Die Frömmigkeit, die dazu gehört, das ist ja nichts Verbotenes. Es gibt Grenzen, jawohl. Frauenbild, Umgang mit Homosexualität. Da muss man manchmal auch Grenzen ziehen. Aber zu den Evangelikalen muss man das nicht.
Wir haben von Islamhass erfahren müssen, weil wir hier einen Imam mal in einem Gottesdienst mitwirken haben lassen, als Zeichen des Friedens und der Verständigung.
Bernd Klingbeil-Jahr, der Pastor, der den Protest gegen Latzels Predigt initiierte, bekommt anonyme Mails.
Da werden Sie beschimpft. Gott will, dass jemand wie Sie bestraft wird. Ich weiß, dass Gott das verabscheut, was Sie da tun. Und wenn Sie das machen, dann machen Sie sich auf dies und jenes gefasst. Ich kenne die Schule Ihrer Kinder, habe ich alles lesen müssen. Immer schön begründet mit Gott will, dass Sie so und so sich verhalten.
Die Evangelische Allianz, der Dachverband der Evangelikalen, distanzierte sich nicht von Latzel. Nach wie vor schreibt er in der evangelikalen Wochenzeitung Idea Spectrum. Beim evangelikalen Bibelseminar Bonn, das sich zur Evangelischen Allianz rechnet, lässt er sich als Vorbild für junge Prediger feiern. Er verbreitet seine Predigten im Internet und ist stolz auf die vielen Klicks. Latzels Gemeinde erklärt sich mit ihm solidarisch.
Also ich habe mich gefragt, warum er so aggressive Worte benutzt und warum eine Gemeinde das anscheinend auch hören möchte.
Die katholische Theologin und Hochschullehrerin Sonja Strube.
Was steckt dahinter, dass man so und nicht etwas milder oder differenzierter über andere Menschen urteilt? Also ich denke, eine sehr rigoristische Haltung und vermutlich auch intern in der Gemeinde oder auch sich selbst gegenüber. Also Menschen, die generell sehr hart mit sich und der Welt umgehen. Wenig einfühlsam, starr an bestimmten Regeln und Normen orientiert, die ganz klar eingehalten werden müssen, wo es keine Abweichungen von geben darf. Ein großes Interesse daran haben, andere Menschen zu verurteilen. Das wären so Haltungen, die in der Rechtsextremismusforschung unter dem Stichwort Autoritarismus zusammengefasst werden. Oder es gibt dann auch Abgrenzungen, die Herr Latzel gegenüber anderen Religionen vornimmt, weil er meint, seine Religion würde das von ihm verlangen, die aber dann eben auch eine gute Brücke bauen zu Personen, die tatsächlich aus dem extrem rechten Spektrum kommen, politisch gesehen, und die eben jetzt aktuell ein sehr starkes Interesse daran haben, Muslime und den Islam abzuwerten. Da gibt es dann strukturelle Parallelen.
Wir sind nicht die Herren, wir sind nur Knechte, wir sind nur Befehlsempfänger. Die Bibel geht so weit, dass Paulus, dass Petrus immer wieder davon gesprochen haben, dass sie Sklaven Jesus Christus sind. Sklaven Jesu Christi. Wir sind nur Befehlsempfänger ohne irgendetwas. Wir sind nur Werkzeug. Der Herr spricht und wir tun es halt.
Wir haben da überhaupt keine Berührungsängste, Sachen auch gemeinsam zu machen.
Zum Beispiel Missionsveranstaltungen der Evangelikalen, die sie Christival oder Jesus House nennen. wo sie versuchen, jüngere Leute für ihren Glauben zu gewinnen.
Wir unterstützen das. Das ist eine Form von Frömmigkeit, die wir auch nicht verurteilen.
Die aktiven Menschen, die das organisieren, die da auftreten und evangelisieren, sind aber in der Regel aus dem evangelikalen Milieu.
Ja, wo ist das Problem? Wir geben Geld, es gibt Verzahnungen. Also will sagen, es gibt hüben und drüben gemeinsame Veranstaltungen. Ich halte das für klug, weil jede Ausgrenzung radikalisiert.
Thies Gundlach von der EKD. Sogar an deren Spitze haben die Evangelikalen Sitz und Stimme. In der 100-köpfigen Synode, dem Kirchenparlament, sind es zwar nur zwei, aber im Rat, der aus 14 Mitgliedern besteht, ist es immerhin einer. Und an der Basis prägen Evangelikale mit ihrem Fleiß oft das Gesicht der Kirche, meint Jürgen Mette, ein evangelikaler Pfarrer.
Das missionarische Leben der Kirche, die diakonischen Projekte der Kirche werden weitgehend von evangelikalen Leuten mit ihrer totalen Hingabe an den Auftrag, aber auch mit ihrer monetären Beteiligung, dass sie die Werke mit Spenden unterstützen, das ist sehr typisch evangelikal.
Ich glaube, dass es immer wieder Leute gab und gibt, bis heute nicht wenige im Bereich der EKD, die sehr wohl wissen, was sie an der evangelikalen Bewegung haben und das, was sie tun, auch für gut finden.
Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, schätzt die Zusammenarbeit mit der EKD. Der Prediger Olaf Latzel betrachtet die EKD und liberale Pfarrer von einer höheren Warte aus.
Erstmal müssen wir wissen, wo steht der Feind, mit wem haben wir es zu tun. Wir haben nicht mit ein paar verworrenen Theologen oder irgendwelchen Professoren zu tun, sondern hier kämpft der Widersacher. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern der Teufel von Anfang an kämpft gegen das Wort Gottes. Das ist der Hauptkampf, den er führt. Das müssen wir wissen, darum geht es. Wir haben seit 150 Jahren etwa die liberale Theologie, die historisch-kritische Forschung. Ein Wahnsinn, was passiert ist.
Die meisten Pastoren betrachten die Bibel heute nicht mehr nur als unmittelbare Aufzeichnung von Gottes Wort, sondern als historischen Text, bei dem zu fragen ist, unter welchen Umständen er aufgeschrieben wurde und welchen Einfluss die Mythen benachbarter Religionen auf die Autoren hatten. In den 60er Jahren begann sich dieses historisch-kritische Bibelverständnis in den Kirchen durchzusetzen und rief Widerstand hervor.
Dann entstand eine sogenannte Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Und dann haben Leute Alarm um Gottes Wort geschlagen, so ein Buchtitel. Das war vielleicht sogar die Hochzeit eines theologisch-konservativen evangelikalen Streams, der aber nicht politisch konservativ war. Also man konnte ein frommer, die Bibel verteidigender Pfarrerkritiker sein und stramm SPD und Gustav Heinemann toll finden und Johannes Rau. Eine negative Politisierung, dass also Evangelikale Lärm machen und sich als Protest gegen den herrschenden Mainstream verstehen, würde ich datieren mit Beginn der Friedens- und Ökologiebewegung. Speziell ZDF-Moderator Peter Hane hat sich über viele, viele Jahre hinweg lautstark gegen die Grünen und gegen die Umweltschützer, so unter dem Motto, wir retten Seelen, keine Bäume, hat sich Peter Hane gewandt. Und hier muss man dann die unselige Rolle eines Nachrichtenmagazins nennen, Informationsdienst der Evangelischen Allianz, so hieß es zuerst, ein Wochenblatt für Pfarrer und Ehrenamtliche, IDEA, die sich als kalte Krieger massiv, immer linkskritisch, wer sozusagen SPD war, war eigentlich schon ein Kommunistensympathisant und zum anderen vor allen Dingen aber gegen die Friedensbewegung wandte.
Andreas Malessa. Die Nachrichtenagentur IDEA wurde 1970 gegründet und erscheint bis heute zusammen mit der Wochenzeitung IDEA Spektrum. Jürgen Mette, ebenfalls ein evangelikaler Pfarrer, sitzt im Vorstand der Evangelischen Allianz. Er hat ein kritisches Buch geschrieben, das im Januar 2019 erschien. Der Titel: Die Evangelikalen, weder einzig noch artig. Er beklagt, dass die Evangelikalen in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur für zwei Themen stehen. Sie nehmen die Bibel Wort für Wort als Gottes Offenbarung und verabscheuen Homosexuelle.
Das Thema Homosexualität ist der Auslöser für die schwelende Krise, für die Lagerbildung in der evangelikalen Szene. Und die großen Herausforderungen in ökologischer Hinsicht, in Friedensethik, in Bioethik, in Sozialethik, in Wirtschaftsethik, diese großen Themen, dazu haben wir vom Evangelium her etwas zu sagen. Aber wir sind zurückgeworfen auf ein intimes Thema, das eigentlich in die Seelsorge gehört. Das bedauere ich sehr, dass immer wieder dieses Thema angeführt wird als Sollbruchstelle für die Bekenntnistreue.
Wir erkennen und bekennen gemeinsam, dass die Heilige Schrift homosexuelle Praxis als Sünde einstuft und dementsprechend strikt untersagt.
Schreibt das Netzwerk Bibel und Bekenntnis um den einflussreichen Prediger Ulrich Parzani. Auch der Bremer Pastor Olaf Latzel gehört zu diesem Netzwerk.
In keiner Weise ermächtigt uns der Herr der Kirche dazu,
also Jesus Christus,
gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu segnen oder sogenannte gleichgeschlechtliche Ehen zu trauen.
Es sind Leute, die die Begegnung mit der modernen Welt vielleicht scheuen, die nachträglich sich an der Aufklärung abarbeiten, die neue Zugänge zur Bibel einfach gar nicht denken können, weil sie sich zu einer Treue verpflichtet haben, die einerseits bewundernswert ist, aber andererseits eine gewisse theologische Mündigkeit nicht inspiriert, nicht voranbringt.
Die Strömung, die hinter Idea steht, kann man die ungefähr gleichsetzen mit dem Parzani-Netzwerk?
Ja, das könnte man tun, ja. Also das Parzani-Netzwerk, Bibel und Bekenntnis, deckt den klassischen Idea-Leserkreis gut ab, ja.
Der Leipziger Theologe und Sozialforscher Gerd Pickel schreibt, intensiv praktizierende Christen seien besonders konservativ. Aussagen wie, das Land braucht einen starken Führer oder es sollte weniger Einwanderer geben, fänden bei ihnen mehr Zustimmung als bei Konfessionslosen und Menschen mit loser Kirchenbindung. Sexuelle Themen im weiteren Sinne regen besonders fromme Christen auf. Sie demonstrieren nicht nur gegen die Ehe für alle, also gegen die gesetzliche Heiratserlaubnis für Homosexuelle, sondern auch gegen Abtreibung und gegen Sexualaufklärung in den Schulen, die sie als Frühsexualisierung von Kindern verstehen. Und gegen den Genderwahn, wie sie es nennen. Die meisten politischen Fäden der Evangelischen Allianz führen bisher in die CDU-CSU. Die Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich und Johannes Selle zum Beispiel bekennen sich zur Allianz. Ebenso die Pastorin Christine Lieberknecht, bis 2014 Ministerpräsidentin von Thüringen. Der mächtigste war Volker Kauder, bis September 2018 Fraktionschef der CDU-CSU im Bundestag und rechte Hand der Kanzlerin. Im August nahm er an der Konferenz der Evangelischen Allianz teil.
Von der Allianzkonferenz geht ein starkes Zeichen und Zeugnis des Glaubens aus. Genau dies fehlt in unserem Land immer häufiger. Und deswegen komme ich gerne hierher und nehme auch Kraft mit und spüre auch, dass ich in meiner täglichen Arbeit durch viele im Gebet begleitet werde.
Die Allianz unterhält einen Arbeitskreis für Politik und in Berlin, direkt am Brandenburger Tor, ein teures Büro für ihren Beauftragten am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung. Trotzdem, sagt Jürgen Mette,
ja, gemessen an Amerika ist das ein Nichts, was wir an politischen Einfluss haben.
Also es gibt ja eine Reihe von Bundestagsabgeordneten, die sich zur Evangelischen Allianz bekennen.
Ja.
Werden diese Leute denn von der Evangelischen Allianz geführt?
Nein, eine Steuerung, eine politische Führung geht von dem Vorstand der Evangelischen Allianz auf diese Leute nicht aus.
Heute ist es vor allem die AfD, die Gedankengut der Evangelikalen aufgreift. Annette Schuldner stammt aus einem frommen Haus. Schon ihre Eltern und Großeltern waren evangelikale Christen.
Ich kann mir ein bibeltreues Christentum nicht anders vorstellen als politisch konservativ verortet. Ich hatte immer die christliche Prägung und ich war immer politisch konservativ. Das griff immer ineinander. Ja, ich möchte, dass christliche Werte politisch stärker eine Rolle spielen. Aus diesem Grund habe ich mich früher in der Union engagiert und mit der Linksentwicklung der Union sie dann 2013 verlassen und bin in die AfD gegangen, in der Hoffnung, dass man dort entsprechend das besser durchsetzen kann.
In den USA und in Brasilien haben evangelikale Christen einen großen Einfluss.
Ja.
Würden Sie sich sowas für Deutschland auch wünschen?
Ja, ja, natürlich.
In der AfD widmete sie sich der Aufgabe, konservative Christen für die Partei zu gewinnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Demo für alle, einem konservativen Aktionsbündnis, das eine ganze Reihe von Demonstrationen in deutschen Städten organisierte. 2014 sprach Schuldner bei einer solchen Kundgebung in Hannover.
Rot-Grün will, besonders auch aufgrund eines entsprechenden Drucks aus der Homo-Lobby, die Gender-Agenda massiv in die Schulen drücken. In alle Altersgruppen, in alle Unterrichtsfächer. Pfui!
Gender steht für zwei Ziele. Erstens, Männer und Frauen sollen gleichberechtigt sein. Und zweitens, Menschen, die nicht heterosexuell leben, sollen nicht mehr diskriminiert werden. Gender-Theorien gehen davon aus, dass Geschlechterrollen nicht nur biologisch, sondern auch kulturell und sozial bestimmt sind. In einem Arbeitspapier der grün-roten Landesregierung Baden-Württembergs wurde vorgeschlagen, die beiden Gender-Ziele in die Bildungspläne aufzunehmen.
Und dieses Arbeitspapier kam an die Öffentlichkeit und ein Realschullehrer aus Baden-Württemberg hat daraufhin eine Petition dagegen gestartet.
Sonja Strube. Sie hat die Demo für alle jahrelang beobachtet.
Und diese Petition war im Grunde der Anstoß, dass sich sehr viele explizit rechte Medien von der Jungen Freiheit bis Politically Incorrect auf diese Petition stürzten und darauf verlinkten. Also sehr viele Unterschriften sind zum Beispiel über Politically Incorrect, eine anonyme, extrem islamfeindliche Internetseite zusammengekommen. Die war also sehr wirkungsvoll. Und im Anschluss an diese Petition sind dann erste Demonstrationen in Stuttgart durchgeführt worden. Und die sind dann übernommen worden von der Initiative Familienschutz.
Mitgründerin dieser Initiative Familienschutz war Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, heute Bundestagsabgeordnete und eine der lautesten Stimmen der AfD. Den Organisatoren gelang es, christliche Kleriker ins Boot zu ziehen. Thomas Maria Renz, katholischer Weihbischof von Rottenburg-Stuttgart, schickte den Demonstranten ein Grußwort.
Ich freue mich, jetzt den ersten Redner Ihnen präsentieren zu dürfen.
Und ganz etwa 4.500 Menschen kommen im Februar 2016 zur Demo für alle in die Stuttgarter Innenstadt.
Wahnsinnig viel zu tun hat und so, ja, er ist wirklich unwahrscheinlich engagiert. Er hat 10 Kinder und ich freue mich, Ihnen Hartmut Still vorzustellen. Er ist der Generalsekretär der Evangelischen Allianz und ich übergebe jetzt das Wort an dich, Hartmut.
Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Wir stehen auf für den Schutz von Ehe und Familie. Und zwar nicht uminterpretiert, sondern wie seit Tausenden von Jahren längst geklärt als die lebenslängliche, öffentlich geschlossene Liebes- und Treuegemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann und Familie als die eheliche Gemeinschaft mit Kindern. Liebe Freunde, wir werden von Gott so gewollt, als männlich oder weiblich geboren und wir müssen nicht unter 50 oder mehr Geschlechtern aussuchen, was wir eigentlich sein wollen. Und wir wollen nicht, dass solcher Unsinn wie in der Gender-Ideologie, dass der schon im Kindergarten und in den Schulen gelehrt wird. Kinder und Jugendliche dürfen, nein, sollen in der Schule nicht damit konfrontiert werden, dass man ihnen die sogenannten stereotypen Rollenverteilungen austreibt, sondern Jungen müssen darauf vorbereitet werden, dass sie später Väter sein können. Und junge Mädchen dürfen, sollen, müssen auch darauf vorbereitet werden, dass und wie sie später Mütter sein können. Anders geht es nicht. Ich danke Ihnen.
Danke, Hartmut Steh. Jetzt freue ich mich auf Frau Kuss. Frau Kuss ist Mutter von 10 Kindern.
Ingrid Kuss gehört zu einer evangelikalen Freikirche in Baden-Baden.
Lasst es uns wagen und aufstehen und nicht weiter schweigen. Mein Mann und ich, wir sind seit 33 Jahren verheiratet und wir haben 10 Kinder.
Joachim Kuss sitzt heute im Bundesvorstand der AfD.
Ich hatte das große Vorrecht, dass ich als Mutter zu Hause bleiben und mich der Erziehung unserer Kinder widmen durfte. Unser Ziel war und ist es, ihnen den christlichen Glauben und dessen Werte nahezubringen.
Einer ihrer Söhne sitzt für die AfD im Organisationsteam von Demo für alle.
Für unsere Enkelkinder wünschen wir uns, dass sie unbeschwert aufwachsen können und dass sie nicht schon in der 3. Klasse sexuelle Praktiken üben müssen, von denen ich bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht wusste, dass sie existieren. Als Mutter von 10 Kindern fordere ich alle Politiker auf, handeln Sie zum Wohl unserer Kinder. Belästigen und schädigen Sie unsere Kinder nicht mit Frühsexualisierung. Und lassen Sie nicht länger zu, dass unsere Kinder durch Genderideologie verwirrt und verbogen werden. In 2 Wochen sind Wahlen. Liebe Eltern, liebe Freunde, gehen Sie zur Wahl und wählen Sie weise. Und Gott segne Sie alle.
Bei den Landtagswahlen 2016 in Baden-Württemberg erreichte die AfD 15,1% der Zweitstimmen. Das ist bisher ihr größter Erfolg in einem westdeutschen Bundesland.
Das zeigt sich, dass man so in den konservativ-christlichen Milieus die Leute mobilisiert hat, die man für die AfD gewinnen konnte. Dass es da im Süddeutschen gelungen ist, zum Beispiel mit solchen Demonstrationen, den Aspekt stark zu machen, dass die AfD ja gerne so tut, als sei sie heute die einzig christliche Partei.
Der Schulterschluss zwischen evangelikalem Christentum und konservativer Politik hat sich weltweit als schlagkräftig erwiesen. Zuletzt in Brasilien, aber auch in Mexiko, Kolumbien und Peru profitieren Evangelikale vom Niedergang der katholischen Kirche und mobilisieren die Armen, auch bei den Wahlen. Guatemala wird heute schon von einem evangelikalen Präsidenten regiert. Jair Bolsonaro in Brasilien steht ihnen sehr nahe. Etwa 4% der Bevölkerung des Landes wurden in den 60er Jahren zu den Evangelikalen gezählt. Heute sind es 25. Und sie unterstützen den neuen Präsidenten massiv. Idea Spectrum bezeichnete ihn als Kandidat der Freikirchen. Und nach der Wahl im Oktober 2018 schrieb sie: Wahlsieger in Brasilien will die Mission Gottes erfüllen. Allerdings verschwieg Idea nicht die Schattenseiten Bolsonaros. Seine Frauenverachtung, seinen Hass auf Homosexuelle, seine Rücksichtslosigkeit gegenüber den indigenen Völkern Brasiliens. Ohne die Unterstützung der Evangelikalen wäre auch Donald Trump 2016 nicht Präsident der USA geworden. 81% der weißen Evangelikalen stimmten für ihn. Er hatte ihnen zugesichert, dass er das Recht auf Abtreibung einschränken werde. Bei den Zwischenwahlen 2018 bekam seine Partei noch 75% der Stimmen weißer Evangelikaler. Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo werden zu ihnen gezählt. Ein Evangelical Advisory Board, bestehend aus 24 Pastoren, berät den Präsidenten. Auch manche Evangelikale in Deutschland schätzen ihn und verachten seine Kritiker.
Ein kleines Beispiel, ohne in Details zu gehen, haben wir die letzten Wochen und Monate erlebt. Donald Trump wurde als das Monster, als das Böse in Person dargestellt.
Jakob Czarnke, ein evangelikaler Pfarrer. Er predigt in Riedlingen, Baden-Württemberg.
Die Medien und unsere Politiker konnten gar nicht genug Schaum vor dem Mund haben, konnten gar nicht bösartig genug geifern und sabbern gegen diesen Menschen. Der ist nun kein christlicher Tugendbold, aber so böse, wie ihn die Medien dargestellt haben, ist er mit Sicherheit nicht. Wir sehen auch hierin satanische Verführung. Nicht so, dass diese Journalisten und Diffamierer bewusste Satanisten wären, aber so, dass der Geist Satans an ihnen sein Werk der Verführung und der Zerstörung hat.
In Deutschland haben die Evangelikalen keine mächtigen Politiker, die sie steuern könnten, und kaum politische Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt. So bleibt nur der Protest.
Gewisse Kräfte in Deutschland, vor allem Angela Merkel, wollen ein anderes Deutschland schaffen. Sie wollen durch eine gewaltsam herbeigeführte Überfremdung und Islamisierung Europa grundlegend verändern. Und diese Vision wird mit aller Teufelsgewalt, und wenn ich sage Teufelsgewalt, dann meine ich ganz wörtlich Teufelsgewalt, umgesetzt.
Pfarrer Jakob Czarnke aus Riedlingen. Der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden hat ihn und seine Gemeinde 2015 ausgeschlossen. Im Internet bleibt er präsent.
Die AfD erstattet zum Beispiel Strafanzeige gegen Angela Merkel wegen bandenmäßigen Schleusertums. Wenn es mit Recht und Ordnung zugeht, müsste dieser Strafanzeige stattgegeben werden.
Ein Teil der Evangelikalen gerät ins schwere Feld dieser überwiegend unchristlichen, rechtsradikalen Partei, der AfD. Auf der Suche nach Ursachen für diesen Hang nach rechts greift der evangelikale Theologe Jürgen Mette bis in die Kaiserzeit zurück. In seinem Buch »Die Evangelikalen, weder einzig noch artig« schreibt er:
»Die imperialistische und auf Weltherrschaft gerichtete Politik des Deutschen Reiches wurde von den Pietisten gebilligt.«
Pietisten nannten sich die Evangelikalen früher und in manchen Regionen auch heute.
Darum sind wir Pietisten bis heute zwar einer treuen Herzensfrömmigkeit verpflichtet, aber wir sind weiterhin unpolitisch geblieben und immer auf der Seite der politisch Konservativen. Zunächst treu zum Kaiser, dann treu zum Führer, dann prinzipiell rechts. In solch einem Kultursetting konnten freilich keine Gedanken zur politischen Relevanz des Evangeliums keimen. Die richtig großen Themen haben wir verpasst. Die Re-Evangelisierung Europas, den christlich-muslimischen Dialog und eine biblisch begründete Friedens- und Schöpfungsethik. Die vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder verordnete Kreuzpflicht hat unter Evangelikalen große Freude ausgelöst. Es gibt im konservativen Katholizismus und unter den Evangelikalen keinen Sensor für die Gefahr einer zweckbestimmten Synthese von Kreuz und Krone.
Deshalb scheint einigen die AfD verlockend. Annette Schuldner, die konservativ ist, weil sie Christin ist und deswegen in die AfD eintrat, beteiligt sich am Aufbau eines christlichen Netzwerks innerhalb der Partei. Sie wird Vorsitzende der Christen in der AfD. Die blonde, üppige Frau mit den rot geschminkten Lippen wird ihr christliches Gesicht. Nach der Bundestagswahl 2017 tritt sie wegen der rassistischen Reden des parteirechten Björn Höcke wieder aus. Höcke habe viel Rückhalt, sagt sie damals, auch bei den Christen in der AfD.
Wenn ich noch Hoffnung hätte, dass die AfD eine wirklich bürgerlich-konservative Partei werden könnte, hätte ich sie nicht verlassen. Die kriegen die Kurve nicht mehr.
Im April 2018 treffen sich die Christen in der AfD zu ihrer Mitgliederversammlung in Wiesbaden. Das katholische Bistum Limburg hat ihnen sein Tagungshaus geöffnet. Seit einem halben Jahr ist die AfD drittstärkste Fraktion im Bundestag. Es ist ein warmer Tag. Durch die Fenster blicken wir in den ergrünenden Wald. Ich sehe Ingrid Kuhs wieder, die bei der Demo für alle aufgetreten ist. Ihr Mann wird heute zum Vorsitzenden der Christen in der AfD gewählt, als Nachfolger der ausgetretenen Annette Schuldner. Ich darf an der Versammlung teilnehmen, sagt mir Frau Kuhs, aber die Reden nicht mitschneiden. Viele Teilnehmer sind grau- oder weißhaarige Herren, wohlgenährt und selbstbewusst. Manche lassen sich mit ihrem Doktortitel anreden, andere sind Pfarrer im Ruhestand. 200 Parteimitglieder zählen sich zu den Christen in der AfD, gibt der Schatzmeister bekannt. Also eine recht kleine Gruppe im Verhältnis zur Mitgliederzahl der AfD, die die Partei mit 33.000 angibt. Anwesend sind 44, davon 10 Frauen.
die Evangelikalen, das sind Konservative, also politisch konservativ, aber auch kirchlich konservativ, ist das Gleiche. Zwei Seiten einer Medaille, so sehe ich das bei vielen anderen auch. Da gibt es die altpietistische Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche. Ich fühle mich denen zugehörig.
Volker Münz aus Baden-Württemberg, Mitglied des Bundestages, kirchenpolitischer Sprecher der AfD.
Und es gibt auch in der Landessynode einen Gesprächskreis, das ist wie eine Fraktion. Ja, das ist die sogenannte lebendige Gemeinde in Württemberg. Da sind die Konservativen organisiert, also die altpietistische Gemeinschaft. Die werden aber immer mehr, sage ich mal, an den Rand gedrängt. Die Kirchenmitglieder in den örtlichen Gemeinden, ja, da sind viele noch konservativ, aber das sind eher die Älteren, die Stilleren, die sich eher zurückziehen und diesen Kampf nicht auf sich nehmen. Denen möchte ich eine Stimme geben, damit die auch erkennen, es gibt Hoffnung.
Münz gehört zum Kirchengemeinderat in Uingen und zur Bezirkssynode Göppingen.
Also ich habe da auch viel Unterstützung von denen, die mir auf die Schulter klopfen und mir sagen, Herr Münz, machen Sie weiter so. Da beziehe ich meine Kraft her, aber ich muss sagen, ich habe da einen sehr schweren Stand, denn leider ist es so, dass in der evangelischen Kirche die Linken die Oberhand haben, in den Gremien, ja, je weiter man nach oben kommt, in der Synode. Da leide ich an meiner evangelischen Kirche, die als Vorfeldorganisation von Rot-Grün sich geriert. Und das muss aufhören.
Wie war es in Amerika?
Ja, es war sehr schön, also sehr herzlich, sehr offen. Gut, ich habe den Herrn Trump jetzt, sagen wir, von relativer Nähe gesehen, 20 Meter ungefähr. Es war mir klar, dass ich ihm nicht die Hand schütteln kann. Dafür war es doch ein zu großes Ereignis.
Im Februar 2018 besuchte Volker Münz auf Einladung des US-Kongresses das National Prayer Breakfast in Washington, das jährliche Gebetsfrühstück.
2500 Leute in dem Hotel Ballsaal, viele Lunches und Dinners und Frühstücke, also ganz, ganz tolles Erlebnis. Der Präsident hat über den Glauben gesprochen und er hat mir da sehr gut gefallen. Und da würde ich mir wünschen, dass das in dieser Form auch in Deutschland möglich ist, wo eine Bundeskanzlerin dann auch eine Ansprache hält, wo es um den Glauben geht.
Es gibt ja mehrere Länder, wo die Kirchen konservative Regierungen unterstützen. Hat das so eine Art Vorbildcharakter für die AfD?
Ja, ich würde mir das wünschen, wenn die AfD in der Regierung mal ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Kirche auch auf die AfD zugeht.
Ich komme aus dem Vogtland und Vogtland-Erzgebirge. Das war ja schon immer ein sehr frommer Bereich dort, ja, also der deutsche Bibelbelt, wie er manchmal genannt wird, pietistisch geprägt. Und die junge Gemeinde, der Jugendkreis, wo ich dann mich dazugehalten habe, das war auch von pietistischen Familien geprägte Jugendarbeit.
Thomas Wawerka, Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Münz.
Ich habe dort sehr viel über die Bibel erfahren, sehr viel über den Glauben erfahren und das alles auf eine sehr lockere, gleichwohl ernst gemeinte Art und Weise. Ich habe da mich sehr wohl gefühlt und habe mich von da an sehr entschieden zur Kirche gehalten.
Wawerka arbeitet fleißig mit und studiert nebenher.
Man kann sagen, so eine Tippel-Tappel-Tour, so ein stetiges Aufwärtssteigen. Und dann bin ich schließlich Pfarrer geworden. Und dann ein doch sehr abrupter Abbruch. Und ich hätte eben nicht gedacht, dass mir das passieren kann in meiner Landeskirche.
Der Abbruch kam im Sommer 2016. Wawerka war Pfarrer in Frohburg bei Leipzig, aber erstmal nur zur Probe. Als die Probezeit vorbei war, wurde er nicht in den Pfarrdienst übernommen. Hatte er sich der neuen Rechten zugewandt?
Ja. Ich habe Verschiedenes gelesen, habe mich mit verschiedenen Protagonisten dort unterhalten. Ich bin mit Götz Kubitschek persönlich befreundet. Und ich kann schon sagen, dass ich irgendwie zum weiteren Kreis dazugehöre.
Kubitschek gehört zur sogenannten Neuen Rechten. Er wurde schon mal als Salonfaschist bezeichnet, trat als Pegida-Redner auf und residiert mit seinem Antaios-Verlag auf dem Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Dort erscheint auch die neurechte Zeitschrift Sezession, in der Wawerka Beiträge veröffentlicht. Die neue Rechte will konservatives und rechtes Gedankengut unter bürgerlichen, gebildeten Leuten verbreiten. Im Dezember 2016 rast der tunesische Asylbewerber Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötet 12 Menschen. Wenige Tage später organisiert die AfD eine Kundgebung vor dem Kanzleramt in Berlin. Wawerka betet im Talar.
Da standen Sie mit Höcke und Gauland, soviel ich weiß.
Da stand ich nicht mit Höcke und Gauland, sondern Höcke und Gauland standen da mit mir. Die kamen und haben sich neben mich aufgestellt, einfach weil die Kameras nach vorne gerichtet waren. Und das war mir auch egal in dem Moment.
Wawerka verbindet sein evangelikales Christentum mit der Angst vor Muslimen. Er glaubt zum Beispiel, dass alle deutschen Parteien vom türkischen Geheimdienst unterwandert sind, außer der AfD.
Finden Sie denn nicht, dass wir den Riss vertiefen müssen, um das richtig zu sehen, in all seiner nackten Brutalität? Da kann man geteilter Meinung sein, sollten wir diesen Riss vertiefen oder sollten wir zusehen, dass wir die Polarisierung einschränken, um wieder zu mehr Gemeinsamkeit zu kommen, ohne dass das in bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausartet. Das weiß ich nicht, wie das passieren soll. Ich verstehe allerdings dennoch auch dieses Denken, wie sozusagen der Arzt, der die Krankheit nicht schön redet, sondern den tiefen, schmerzhaften Schnitt machen muss, damit das Geschwür aufplatzt und die Schadstoffe rausfließen. Ja. Dass man so denken kann und dass man zu dem Urteil kommt, wir müssen den Riss vertiefen, das verstehe ich, ja.
Der kräftige, gedrungene Mann scheint blutige Wolken am Horizont zu sehen. Während er mit Höcke und Gauland nach dem Attentat vom Breitscheidplatz betet, haben sich auch Hooligans in der Nähe versammelt. Ihre Initiative nennt sich Hooligans gegen Salafisten und darf getrost gewaltbereit und rechtsradikal genannt werden. Bei ihrer Kundgebung in Hannover 2 Jahre zuvor blieben sie nicht ohne frommen Beistand.
Warum sind wir alle hier? Wir sind alle hier, weil wir keine Salafisten wollen. Und nicht nur das, wir wollen generell keine Islamisierung unseres Vaterlandes.
Eine Frau mittleren Alters mit leuchtend blonden Haaren steigt auf das Podium.
Und ich weiß, die Veranstaltung ist beendet, aber ich möchte euch noch mal ein Schlusswort sagen. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin stolz auf deutsche Männer, die endlich einen Arsch in der Hose haben und unser Land bewahren wollen. Wirklich! Ihr seid super!
Ihre riesige Deutschlandfahne trägt Heidi Mund wie eine Toga.
Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. So, und ich weiß, viele von euch sind wahrscheinlich nicht gläubig, aber ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Wir brauchen seinen Segen, um gewinnen zu können gegen die, die gegen uns aufgestanden sind. Ihr seid super. Ihr seid super. Ich hab euch lieb. Super. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal, ja?
Heidi Mund war Mitgründerin der evangelikalen Gruppierung Himmel über Frankfurt und organisierte regelmäßig Jesusmärsche. Die Evangelische Allianz in Frankfurt am Main distanzierte sich von ihr. Wir schämen uns für Frau Mund, hieß es. Heute tritt sie bei der AfD auf. Zum Beispiel im November 2018 bei deren Alternativer Frauenkonferenz in Berlin.
Wir haben keine Zeit und die Gefahr ist immer näher gekommen. Jetzt haben wir sie schon im Land. Wir haben Tausende von Dschihadisten, wir sagen Dschihadisten, es sind Mörder oder potenzielle Mörder. Die wissen, wie man andere umbringt. Wirklich, wem gehört dieses Land? Es gehört uns Deutschen. Können wir Deutschland wieder als unser Vaterland bezeichnen? In dem Bewusstsein, dass der lebendige Gott unser himmlischer Vater ist? Ich sage ganz klar, ja, seid gesegnet.
Im Februar 2018 reist der sächsische Landesbischof nach Wetzlar in Hessen, wo einige Medien der Evangelikalen ihren Sitz haben. IDEA hat einen neuen Chefredakteur bekommen, den Pfarrer Matthias Pankau. Und Aufgabe des Bischofs ist es, Pankau im Wetzlarer Dom einzusegnen, wie es in IDEA heißt. Fotos zeigen Pankau, wie er auf den Altarstufen kniet. Vor dem Chefredakteur steht der Bischof und legt ihm segnend die Hände aufs Haupt. Der gesegnete Matthias Pankau folgt als Chefredakteur auf den Pfarrer Helmut Matthies, der IDEA seit den 70er Jahren prägte. 2009 empfing Matthies den Gerhard Löwenthal Ehrenpreis, den die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung gemeinsam mit der Wochenzeitung Junge Freiheit verleiht. Die Junge Freiheit steht der neuen Rechten nahe. Deren Chefredakteur Dieter Stein bei der Preisverleihung:
Sie haben die konservative evangelikale Publizistik aus der Nische herausgeholt und dominieren mittlerweile oft bereits den Diskurs in der evangelischen Öffentlichkeit. Es wurde erwähnt, 30.000 Auflage für IDEA Spektrum ist ein unglaublicher Erfolg, also mit bestimmt über 100.000 Leser pro Woche, die durch diese Zeitschrift geprägt werden. Sie sind ein Riesenvorbild für mich und ich habe Ihnen vieles zu verdanken. Lieber Herr Matthies, ich bitte Sie, den Preis entgegenzunehmen.
Ich kann nur aufmerksam jede Woche IDEA lesen. Also wenn man das Wort Flüchtlinge in Anführungsstrichen schreibt, wenn der heutige Chefredakteur von IDEA, Matthias Pankau, nicht von der Regierung spricht, sondern immer nur Merkel und Co. Auch Donald Trumps Entscheidungen werden oftmals bejubelt, auch von Peter Hane übrigens. Dann kann ich nur sagen, sie wollen einfach deutlich machen, wer fromm ist, muss auch rechts sein. Es finden pro Jahr 700 Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime statt, sagt das BKA. In IDEA wird davon nicht berichtet. Zwei wurden berichtet, nämlich die von Ausländern begangen wurden.
Andreas Malessa, der evangelikale Pfarrer. Sein Kollege Jürgen Mette, Mitglied im Vorstand der Evangelischen Allianz, ist ebenfalls kritisch. Aber IDEA ist wirtschaftlich selbstständig. Die Allianz kann die Politik des Blatts nicht bestimmen.
Haben Sie den Eindruck, dass IDEA der AfD zu viel Raum gibt oder zu positiv berichtet hat über die?
Der Eindruck drängt sich auf, besonders in den Monaten vor Bundes- und Landtagswahlen. Sie war schon gut positioniert, ja. Ich denke, IDEA hat gute Gründe, sich im konservativen Klientel weiter zu behaupten, weil sie mit ihrem Organ konservative Werte prägen können. Das machen sie mit Erfolg. Sie haben erlebt, dass ihnen die kirchlichen Mittel gestrichen wurden letztes Jahr. 120.000 Euro im Jahr wurden ihnen nicht mehr zugesagt. Und das hat bei IDEA einen derartigen Spendenhype ausgelöst, dass sie diesen Fehlbetrag x-fach wieder reinbekommen haben.
Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein.
Die Leser lieben ihr Blatt so, wie es ist. Aber die evangelikale Bewegung zeigt auch andere Gesichter. Ich besuche mehrere Gemeinden und höre Pastoren ganz anders predigen als Olaf Latzel von der Bremer Martinikirche oder Jakob Czarnke aus dem badischen Riedlingen. Sie stehen bescheiden auf der Kanzel, ihr Ton ist mitunter fast liebevoll. Ich erlebe gut besuchte Gottesdienste, wo junge Leute mit erhobenen Händen und Tränen in den Augen zu sanfter Musik ihren Herrn loben. Es scheint ihnen gut zu tun. In der Nähe der Kirche steht eine große Flüchtlingsunterkunft. Mit denen spielen wir Fußball, sagt mir ein Jugendlicher. Ich erfahre aber auch, dass Evangelikale den Teufel ernster nehmen als andere Christen und ihn manchmal sogar austreiben wollen. Und dass sie ihre Kinder mit mehr Strenge zum Glauben bringen als andere Eltern. Ich spreche mit einem Mann, der mit vielen anderen aus seiner evangelikalen Gemeinde austrat, weil er sich von den Pastoren manipuliert fühlte. Er nennt es geistlichen Missbrauch. Auf Politik haben wir keine Lust, höre ich aus mehreren Gemeinden. Sie gehen nicht mit beim Marsch für das Leben, wo viele Konservative und Rechtsradikale zusammen mit der Evangelischen Allianz ein schärferes Abtreibungsrecht fordern. Aber gegen rechts demonstrieren sie auch nicht. Idea haben wir abonniert, höre ich von Pastoren. Aber die lesen wir schon lange nicht mehr. Idea druckte im Herbst 2018 Auszüge aus Peter Hahnes neuestem Buch ab. Der studierte Theologe und prominente Journalist saß im Rat und in der Synode der EKD und zugleich im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz. Er war und ist sicher die lauteste Stimme der Evangelikalen in der Öffentlichkeit. Aber was sagt er?
Die Leute fragen sich doch zu Recht, warum kommen Hunderttausende in unser Land, die eigentlich gar nicht kommen dürften? Die, die abgelehnt werden, werden aber nicht abgeschoben. Man kann 20 Identitäten haben und 20 Mal Hartz IV kassieren und die Kinder im Ausland kriegen auch noch deutsches Kindergeld.
Er arbeitete als Moderator und Redakteur beim ZDF und schrieb Kolumnen in der Bild am Sonntag. Er schreibt in Idea und Idea berichtet über seine Auftritte als Prediger. Er verfasste Bücher, von denen einige Bestseller wurden. Eines heißt »Rettet das Zigeunerschnitzel«. Hahne geißelt darin die Ausdrucksweise von geifernden Gutmenschen, wie er sie nennt, die Sinti und Roma nach dem Holocaust nicht mehr als Zigeuner, also ziehende Gauner, bezeichnen möchten. 2018 sagte er in einem Interview im MDR:
Da war ein Flüchtlingspaar, das ist mit dem Taxi für 800 Euro von Leipzig nach Dresden und überall hin zu den Ämtern. Das muss ich von meinen Steuern bezahlen. Ich sage doch einfach nur, was eigentlich der gesunde Menschenverstand einem sagen müsste. Und wenn das heutzutage AfD und Pegida ist, dann ist es mit unserem Land weit gekommen. Dass Wahrheit mit AfD gleichgesetzt wird, ja, das finde ich ja lustig.
Weil unser Volk von Gott und seinem Wort abgefallen ist. Deshalb ernähren sich in unserem Land eingefallene Fremde von unserem Vermögen, von dem, was wir mühsam erworben haben. Und Jeremia 6, Vers 12, ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden. Liebe Geschwister, kann man deutlicher in unsere Situation hineinreden, als Gottes Wort es hier tut? Dramatisch, aktuell.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Befehlsempfänger Gottes. Ein Feature über evangelikalen Einfluss in Kirche und Politik von Michael Weisfeld. Mit Marc-Oliver Bögel und Holger Stolz. Ton und Technik Norbert Vossen und Bettina Krohl. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2019.